Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Carsten Huck. Heute reisen wir ins Paris der 1960er und 70er Jahre mit einem erstmals ins Deutsche übersetzten Roman des französischen Literaturnobelpreisträgers Patrick Mondiano. Mit dem Literaturkritiker und Kenner Helmut Böttiger unterhalte ich mich über 100 Briefe des Verlegers Siegfried Unseld. Doch zuerst führt uns der US-amerikanische Autor Amar Towles nach Hollywood. Die Werke des 60-Jährigen sind in 30 Sprachen übersetzt. Sein neuester Roman auf Deutsch heißt schlicht Eve. Er handelt von einer jungen Frau, die sich in den 1930er Jahren auf den Weg nach Los Angeles macht, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen und nebenbei mit ihrer Freundin Olivia de Havilland einen Doppelmord aufzuklären. Katharina Teutsch.
Dieser Roman beginnt, wie ein guter Hardboiled-Roman beginnen muss. Mit einer schönen Blonden, einem kernigen Kommissar und einem Mord.
Im Speisewagen wurde er wieder am selben Tisch wie die hübsche Frau mit der Narbe platziert. Sie las den neuesten Krimi, den mit der erdrosselten Dunkelblonden auf dem Umschlag. Fesselnd, sagte man darüber, obwohl es nicht danach aussah, so wie sie die Seiten umblätterte. Gut möglich, dass sie das Buch am Bahnhof nur deshalb gekauft hatte, um freundliche Annäherungsversuche abzuwehren.
Die Frau ist jedenfalls ein Hingucker. Ihre 10 Zentimeter lange Narbe macht sie interessant und deswegen kommt sie ins Gespräch mit ihrem Sitznachbarn, einem Kommissar im Ruhestand. Evelyn Ross heißt die junge Frau und sie ist gerade einer sterbenslangweiligen Ehe mit einem reichen Mann in New York entkommen, um in Los Angeles, einem Ort, den sie intuitiv gewählt hat, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Wir schreiben das dritte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Los Angeles ist nicht nur die Stadt der Stars und Sternchen, sondern die Stadt der Verbrechen. Genau das richtige Pflaster also für eine Rebellin und vielleicht auch für einen Polizisten im Ruhestand. Denn nach 40 Dienstjahren bei der Mordkommission soll er jetzt zu Sohn und Schwiegertochter ziehen. Aber will er das wirklich? Evelyn Ross stellt ihm diese Frage, ohne sie zu stellen.
Wieder sah er das Funkeln in ihren Augen, weil sie diese Entscheidung getroffen hatte. Eine Entscheidung, die nicht irgendwelchen Gründen, einem Zwang oder einem Plan unterworfen war. Und in dem Moment wusste Charlie, dass er nicht zu seinem Sohn ziehen würde.
Das ist also der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Zwei Einzelgänger, die einander helfen. Sie hatte einen guten Handgriff, heißt es über Evelyn Ross. Nach der Begrüßung nimmt sie eine Zigarette aus der Packung, zündet sie sich an und schiebt die Packung zu Charlie rüber.
Es war das erste Mal in über 15 Jahren, dass eine Frau ihm eine Zigarette anbot.
Amar Towles, der bis vor 11 Jahren noch als Investmentbanker in New York gearbeitet hat, wurde quasi über Nacht zum Bestsellerautor. Seine Romane kreisen um uramerikanische Themen wie Roadtrips, Traumfabriken, Patriotismus und eine speziell amerikanische Ethik der Freiheit, die ins Halbseidene abzudriften droht. So auch in diesem Roman. Evelyn Ross, einmal in Los Angeles angekommen, versetzt ein bisschen Schmuck und quartiert sich vom Erlös im gediegenen Beverly Hills Hotel ein. Dort geht so allerlei Filmpersonal ein und aus. Und so freundet sich Evelyn nicht nur mit Prentice, einem übergewichtigen Ex-Filmstar, an, sondern sie wird auch eine enge Freundin von Olivia de Havilland, einer späteren Hollywood-Legende im echten Leben, die in der Rolle der Schwägerin von Scarlett O'Hara in Vom Winde verweht zum internationalen Star wurde. Was Havilland bei ihrer Karriere bis dahin am meisten geholfen hatte, so heißt es im Roman allerdings nachdenklich:
Eigenschaften wie Freundlichkeit, Geduld und Bescheidenheit, die sie als Kind für sich verinnerlicht hatte, waren ihr immer wieder hilfreich gewesen.
Als de Havilland in ihrer Karriere festzustecken droht, immer die gleiche Rolle des unschuldigen Mädchens, das gerettet werden muss, gerät sie mit diesen Tugenden in eine Sackgasse. Und erst recht, als ein Unbekannter Olivia de Havilland mit kompromittierenden Fotos erpresst. Sie wurden, wie sich bald durch die tatkräftige Zusammenarbeit von Ex-Hollywood-Star Prentice und Ex-Cop Charlie herausstellt, auf der Poolparty eines stadtbekannten Lebemanns erstellt. Von einem ehemaligen Studiofotografen, der einer schönen Frau einst ein Kompliment am Set machte, weswegen er, das prüde Amerika lässt grüßen, seinen Job verlor. Gedemütigt und gerufmordet bleibt ihm nichts anderes übrig, als zum Kleinkriminellen zu werden. Er fotografiert nackte Hollywood-Berühmtheiten für den Partylöwen Freddie Fairview.
Die $500, die er bei Fairview verdient hatte, reichten ihm bis Ende 1938. Vielleicht hätten sie ihm auch bis Ende 1939 gereicht, wenn Jerry ihn nicht überredet hätte, bei Ponyrennen zu wetten. Ende Januar stand Wendell wieder so da wie zuvor. Mittellos.
Und so treffen im Sündenbabel Hollywood die Richtigen oder, wenn man so will, die Falschen aufeinander. Von den Fotos bekommen im Laufe des Romans mehr Leute Wind, als der Schauspielerin und ihrem Studio lieb sein kann. Allerdings genau so viele, dass es für einen Milieuroman mit Mord richtig ist. Denn so kommt eine Geschichte voller scharfer Kurven, markanter Typen und dem richtigen Maß Action in Gang, die einem den schönsten Spätsommerlesespaß bereitet. Das alles ist episodenhaft erzählt, dabei aber sehr geordnet, sodass niemand intellektuell überfordert wird. Kein Meisterwerk, aber ein hübscher Whodunit, der uns das Hollywood der goldenen Ära mit seinen im Pornozeitalter rührend anmutenden Geschäften mit dem weiblichen Körper nahebringt. Und der vor allem das Porträt zweier Frauen zeichnet, die alle Erwartungen an sie hinter sich lassen.
Katharina Deutsch war das über Amor Towles Eve. Übersetzt von Susanne Höbel, Hansa Verlag, 223 Seiten, 24 Euro. Memory Lane heißt eine Erzählung von Patrick Modiano, die er 1981 veröffentlichte, die aber bisher allerdings noch nicht ins Deutsche übersetzt war. Das Besondere daran, das Buch entstand in Zusammenarbeit mit dem in Frankreich sehr bekannten Zeichner Pierre Letang. Dessen Illustrationen verleihen Modianos minimalistischem Gesellschaftsporträt eine prägnante Tiefenschärfe, meint unser Kritiker Dirk Furich.
Eine Gruppe von Freunden in Paris, es sind die 60er Jahre. Madi und Paul Contour sind der Kern des wohlhabenden Zirkels, an den der Ich-Erzähler über einen Arbeitskollegen Anschluss findet.
In dem Grüppchen, das ich mit 20 beobachten konnte, war ich kein richtiges Mitglied. Eingeführt hat mich Georges Bellune. Ich arbeitete damals in einem Musikverlag, eine ganz untergeordnete Stellung, und Bellune saß im Büro nebenan.
Datiert ist das Buch mit 18. Mai 1979. Der Ich-Erzähler erinnert sich darin an eine Zeit, die mehr als ein Jahrzehnt zurückliegt. Eine scheinbar unbeschwerte Epoche, jedenfalls für die Personen aus diesem Kreis, die sich in den besseren Gegenden der französischen Hauptstadt bewegen. Es sind Erben, die von lukrativen Investitionen fabulieren, aber in Wahrheit in den Ruin schlittern. Ein ambitionierter Nachwuchsschauspieler, der mit einem älteren Gönner zusammenwohnt. Geschäftsleute, die in Afrika Geld gemacht haben. Einer ist Händler für helles Holz. Auch ein Bankierssöhnchen ist dabei. Zwei in die Jahre gekommene Junggesellen glänzen mit Diaabenden nach Brasilien reisen. Man trägt lässigen Schick, Flanellanzüge und Bläser, mitunter leicht geckenhaft.
Bourdon mit seiner Sonnenbräune, seinem dunklen, welligen Haar, seinem Raubtierlächeln, seiner Wortkargheit und seiner Pfeife spielte gern den Hochsee-Gentleman und glich eher einem Schiffssteward.
Ein Playboy am Abgrund. Man trifft sich in eleganten Bars und Restaurants in den gehobenen Westpariser Vierteln oder bei den Contours am Palais Chaillot. Ein US-amerikanischer Soldat, der nach dem Kriegsende in Frankreich geblieben ist, macht sich in dem großbürgerlichen Haushalt als eine Art Butler und musikalischer Unterhalter nützlich.
An anderen Abenden entzündete Madi ein Feuer im großen Backsteinkamin des Salons und Dag sang für uns, sich auf der Gitarre begleitend, Romanzen aus seiner Heimat Kentucky. Bourdon und Wingrain stimmten lauthals ein in eines dieser Lieder, Memory Lane, das Dag mir beibrachte während der Aufenthalte in Grosbois und später noch am Cap d'Antibes. Paul Contour lauschte Memory Lane mit gedankenverlorenem Blick. Das Lied erzählte von Pferden, die man im Morgengrau dahintraben sieht und die niemals wiederkehren.
Die Nachkriegszeit, verkörpert in diesem in Paris gestrandeten US-Soldaten, ist in Modianos Szenerie ebenso präsent wie der bröckelnde Glanz der Bürgerlichkeit. In der prächtigen Ferienvilla der Contours an der Côte d'Azur ist der Strom abgestellt. Sie ist mit einer Hypothek belastet und muss verkauft werden, genau wie alle anderen Immobilien des Gastgeberpaars. Den Text umgibt die Melancholie einer Welt im Untergang. Patrick Modiano gelingt es, in wenigen Bemerkungen den Charakter einer Figur hervortreten zu lassen. In diesem Bändchen wird sein einzigartiger Stil unterstützt durch Zeichnungen von Pierre Lutin. Der mit dem Schriftsteller befreundete Illustrator hat Anfang der 80er Jahre zwei Bücher gemeinsam mit ihm veröffentlicht. Der 1945 geborene Modiano zählte damals noch zu den jungen Wilden. Berühmt geworden ist er 1968 durch die beißende Nachkriegssatire Place de l'Étoile. Lotans Schwarz-Weiß-Zeichnungen gehen mit Modianos geheimnisvoll dahinrollenden Sätzen eine extrem stimmige Symbiose ein. Sei es in dem Porträt des Gastgebers Paul Contour, den er mit zurückgegelter Tolle und markanten Krähenfüßen in den Augenwinkeln zeichnet. Sei es in der mit wenigen Strichen skizzierten puristischen Möblierung einer Pariser Stadtwohnung. Ein breites Fenster, das den Blick über die Dachterrasse in den Himmel über Paris eröffnet. Davor eine geschwungene Sofalandschaft ohne jeden Schnörkel. In Modianos Text heißt es dazu:
In der Avenue Paul Doumer vermittelten die betont nüchterne Ausstattung des Salons, seine pastellfarbenen Wände und der Langhaarteppich einen Eindruck von Luxus und Eleganz, dem man nur schwer widerstehen konnte. Delval hatte leuchtende Seidenstoffe für den Bezug einiger Sitzmöbel gewählt. Nur ein Mann mit sehr sicherem Geschmack konnte sich ein solches Wagnis erlauben.
Text und Bilder atmen die Atmosphäre der 60er und 70er Jahre. Sie kreieren eine flirrende Stimmung, die an einen Song, ein Chanson denken lassen. Patrick Modiano hat immer wieder Liedtexte geschrieben, etwa für Françoise Hardy. Seine wellenförmig dahingleitenden Sätze erinnern an Repetition, an einen Refrain. Hier in Memory Lane tritt sein suchendes Schreiben, das er später in seinen längeren Texten, den Romanen, immer noch weiter ausbreitet, mustergültig zutage. Im Französischen spricht man von der Petite Musique, dem typischen Klang, der immer wiederkehrenden sprachlichen Melodie, durch die sich der Schreibstil eines Schriftstellers auszeichnet. Diese Erzählung, dieser schwermütige Country-Song, wirkt wie das Modell, wie der Prototyp für den einprägsamen, süchtig machenden Stil des späteren Literatur-Nobelpreisträgers.
Dirk Fuhrig über Memory Lane von Patrick Modiano. Aus dem Französischen übersetzt von Elisabeth Edel, illustriert von Pierre Le Ton, Kampa Verlag, 128 Seiten, 20 Euro. Am 28. September 1924, morgen, auf den Tag genau vor 100 Jahren, wurde in Ulm Siegfried Unsäth geboren. Der Mann, der den Suhrkamp Verlag zum Mythos machen sollte. Anlässlich dieses Geburtstages erscheint nun ein Band mit 100 Briefen Siegfried Unsäths. Helmut Böttiger, Spezialist für deutsche Literatur und deren Geschichte, weiß mehr dazu. Willkommen, Herr Böttiger.
Guten Tag.
Jetzt liegen hier 100 Briefe des Verlegers Siegfried Unsäth vor über einen Zeitraum von vielen Jahrzehnten. Wir haben aber auch schon Einzelbände der Briefwechsel von Siegfried Unsäth, beispielsweise mit Peter Handke, mit Uwe Johnson, Thomas Bernhard, Wolfgang Köppen. Gibt es denn jetzt, ja, sagen wir in dieser Briefanthologie, gibt es da ein neues Bild von Siegfried Unsäth und vor allen Dingen, mit wem korrespondiert er?
Ja, es ist natürlich vor allem eine repräsentative Auswahl und so eine Art offizielle Festschrift zum 100. Geburtstag. Und man erlebt Siegfried Unsäth von den Anfängen 1947, als er nach dem Krieg als junger Mann versucht, gleich im Verlagsgeschäft Karriere zu machen. Bis kurz vor seinem Tod 2002 werden exemplarische Briefe ausgewählt. Das ist schon zum Teil sehr interessant, wie er schon am Anfang beim Ulmer Verlagsbuchhändler anfängt, zielstrebig seine Karriere zu fördern, wie er dann von Ulm aus in Tübingen bei dem Verlag JBC Mohr anklopft, dass er während seines Studiums dann weiter im Verlag arbeitet und von Tübingen aus bei Peter Suhrkamp anfängt, mit seinem Hermann Hesse-Dissertation zu punkten und dann es tatsächlich schafft, bei Suhrkamp auch sofort angestellt zu werden. Also die Zielstrebigkeit, der Ehrgeiz, dieser Willen, der ist sehr stark spürbar.
Gerade weil Sie jetzt diese frühen Briefe erwähnen, ich hatte das Gefühl, da ist eine Person, die will etwas, aber hält sich sehr an die Formen und versucht so im Rahmen der Zeit, also wir sind jetzt in den späten 40er, frühen 50er Jahren, Kontakte aufzunehmen, zu knüpfen, aber er ist als Figur eigentlich nicht wirklich greifbar. Er ist so wohlerzogen, so ein Eindruck erweckte er. Ändert sich das denn im Verlaufe der Korrespondenzen dann, nachdem er seine Position im Verlag Suhrkamp gefunden hat und später dann eben auch der Verleger wurde?
Also man erkennt Unsäth schon in den ersten Briefen als der, der dann auch später war. Also einer, der wirklich sehr zielstrebig ist. Man muss ja sehen, wie das Anfang der 50er Jahre war, Ende der 40er Jahre. Hermann Hesse war für Unsäth, das kann man schon sagen, ein Schlüsselerlebnis. Die Lektüre von Siddhartha, Werde, der du bist. Und das war eine Verbindung zu Peter Suhrkamp, für den Hesse natürlich ein zentraler Autor war. Und diese Mischung aus Hermann Hesse Ton und Ulmer Geschäftsmann, schwäbischer Geschäftssinn. Das ist nicht zu unterschätzen. Und der Brief an Peter Suhrkamp, als er darum wirbt, als unbekannter Tübinger Verlagsstudent, beim Olymp gleich anzuklopfen, da merkt man, dass er genau weiß, worauf es ankommt, wie er Punkte machen kann. Und das setzt sich fort in seinen ganzen Briefen, auch als er dann der berühmte Suhrkamp-Verleger in den 60er Jahren ist. Man merkt genau, er hatte ja die Strategie, Gleichaltrige mit ins Boot zu holen. Der Suhrkamp-Verlag, als er ihn übernommen hat, 1959, den hat er im Grunde aufgebaut zusammen mit Hans-Markus Enzensberger, Martin Walzer, dann auch Uwe Jonsson, die er im Grunde mit am Profil arbeiten ließ. Er hat auch Programmverantwortung und Suche nach Autoren, ästhetische Fragen delegiert an Gleichaltrige, die in den Punkten besser Bescheid wussten. Aber wenn es drauf ankam, vor allem bei politischen Auseinandersetzungen, dann späte 60er Jahre mit Enzensberger und vor allem Martin Walzer, die heftige kommunistische Neigungen hatten in dieser Zeit, wie er dann zwischen dem Geschäftssinn des Suhrkamp-Verlegers und dem Freund austariert und diese wild gewordenen Pferde wieder zurück in den Suhrkamp-Zaum holt. Das sind schon auch taktische Meisterleistungen.
Also könnte man sagen, dass diese 100 Briefe eigentlich eine Art Biografie in Briefen sind? Vermitteln sie das Bild des Menschen und Verlegers Siegfried Unselt?
Das kann man schon sagen. Das geht chronologisch vor. Man zeigt die Entwicklung auch des Suhrkamp-Verlags unter Unselt. Und die wichtigsten Gesprächspartner tauchen natürlich auch auf. Neu sind aus dem bisher nicht veröffentlichten Briefwechsel mit Enzensberger und mit Martin Walzer eben große Briefe, die zwischen Freundschaft und politischen Auseinandersetzungen hin und her schillern. Das sind schon auch Entdeckungen. Also man lernt schon Unselt kennen im Lauf der Entwicklung bis zu einer großen Berühmtheit. Also man kann sich das ja heute gar nicht mehr vorstellen, was der Suhrkamp-Verlag in den 70er Jahren war. Das war im Grunde die Hegemonialmacht in den Buchläden. Wenn man eine Buchhandlung damals betrat, hatte man sofort den Eindruck, das ist eine Filiale des Suhrkamp-Verlags. Und diese Bedeutung, die heute ist so ein Verlag gar nicht mehr denkbar in der ganzen Struktur her. Das wird schon sehr plausibel nahegebracht in diesen Briefen.
Wie würden Sie denn den Autor Unselt charakterisieren? Wie schreibt er denn?
Also er schreibt natürlich als Verleger, als Geschäftsmann. Allerdings muss man sagen, man hat Unselt damals auch oft unterschätzt, weil man nicht genau wusste, die Autoren brillieren. Suhrkamp war der führende Verlag für die kritische Theorie, für die theoretischen Auseinandersetzungen in der frühen Bundesrepublik. Und Unselt schien da immer ein bisschen sich bedeckt zu halten oder hinter seinen Autoren zu verschwinden. Er hat sich da nicht so profiliert wie seine Autoren. Man merkt aber in den Briefen, dass er durchaus wusste, worauf es ankam und den Autoren schon auch auf ihrer Ebene begegnet ist. Das Unverwechselbare ist, dass die Autoren damals eine immense Bedeutung hatten, wie die Literatur damals gesellschaftspolitisch eine ungeheure Bedeutung hatte und vieles ersetzte, was in der Politik im Bonner Parlament nicht stattfand. Und die Autoren wussten um diese Bedeutung. Das merkt man bei Peter Handke, bei Thomas Bernhard, die Unselt richtig quälten mit ihrer Dievenhaftigkeit. Sie wussten, welchen Umsatz sie dem Verleger bringen und spielten dann mit ihm. Peter Handke bestellt ihn in ein Klohäuschen neben einer Brücke in Paris, um ihn zu demütigen und ihm sein handgeschriebenes, mit Bleistift geschriebenes Manuskript zu überliefern, damit es mühsam Tag und Nacht von mehreren der Sekretärinnen in Frankfurt getippt werden musste. Also er musste sich schon auch mit diesen Dieven auseinandersetzen, hatte große Nehmerqualitäten, aber gleichzeitig auch die Fähigkeit, sich einzufühlen in diese Autoren. Das sind schon sehr interessante literaturgeschichtliche Konstellationen, die da zum Ausdruck kommen.
Also ein schönes Buch um den Verleger und Menschen Siegfried Unselt anlässlich seines 100. Geburtstages noch einmal kennenzulernen. Danke, Helmut Böttiger.
Danke.
Helmut Böttiger über 100 Briefe, Mitteilungen eines Verlegers 1947 bis 2002. Erschienen sind sie im Surkamp Verlag, 465 Seiten kosten 26 Euro. Wenn Sie mehr zu Siegfried Unselt erfahren möchten, hören Sie den Büchermarkt am kommenden Sonntag. Dort geht es neben seinen Briefen auch um seine Freundschaft zu Henry Kissinger. Und es war für heute der Büchermarkt. Nach den Nachrichten Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Huck.